We are TUM.
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 Jeder saß schon mal im falschen Hörsaal, das ist auch ganz normal. Aber es ist auf jeden Fall gut, wenn du im richtigen Gebäude im falschen Hörsaal sitzt und auch nicht in der Prüfung vielleicht, obwohl das auch häufig genug vorkommt. Also da gar keine Scham, das passiert wirklich jedem mal.
Die Frau, die uns da gerade so nett beruhigt hat, das ist Emma Jung. Sie ist bei der Fachschaft Maschinenbau und somit eine Ansprechpartnerin für viele junge Menschen, die am Beginn ihres Studiums stehen. Denn der Beginn, der kann an einer riesigen Universität wie der TU ganz schön stressig sein. Emma Jungs Tipps für den Studienanfang hören wir am Ende dieser Folge. Herzlich willkommen zu We Are TUM, dem Podcast von und für die Technische Universität München. Mein Name ist Matthias Kirsch und ich begleite Sie durch diesen Podcast. Wie immer stellt Ihnen ganz zu Beginn der Präsident der Universität, Thomas Hofmann, die restlichen Themen der heutigen Episode vor.
Liebe Zuhörende, an der TUM wollen wir Talente entdecken, sie fördern, fordern und zur Blüte bringen. Talente für relevante Forschung, für skalierbare Innovationen und ganz besonders auch für eine inspirierende Lehre, die unsere Studierenden die Faszination von Wissenschaft erleben lässt. Ein weiteres solch begabtes Talent haben wir kürzlich erst berufen und ist heute bei dieser Podcast-Folge dabei, Chiara Manfletti. Sie ist Professorin für Raketenantriebe und ist von der Europäischen Weltraumagentur ESA zu uns nach München gewechselt. Dann hören wir von einer studentischen Organisation, die sich auf den internationalen Austausch konzentriert, die Asian European Society. Sie bringt deutsche und asiatische Studierende der TUM zusammen. Die Gruppe spricht über ihre Studien, beschäftigt sich aber auch mit den politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Weltregionen. Abschließend gehen wir heute in den Olympiapark, denn auch dort ist die TUM im Wettbewerb. Zum Beispiel beim traditionellen Drachenbootrennen zwischen der TUM und unserer Nachbarin, der LMU. Es geht um das schnellste Boot, das energiereichste Team und die coolsten Verkleidungen. Zu Gast haben wir Henrik Eickhoff und Luis Schnürer, die mit um den Titel gekämpft haben. Also viel Spaß beim Zuhören.
Spitzenforschung.
Das Weltall ist im Jahr 2023 für große Teile unserer Gesellschaft unfassbar wichtig geworden. Immer mehr Industriezweige sind von Weltraumressourcen oder Weltraumdiensten abhängig. Nehmen wir mal die Telekommunikation und ihre Satelliten als Beispiel. Der Wettbewerb ums All wird dementsprechend immer härter. Mit der TU-Professorin Chiara Manfletti vom Lehrstuhl für Raumfahrtantriebe und Mobilität spricht mein Kollege Andreas Schmidt über die Zukunft der Raumfahrt.
Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir wollen heute ein bisschen über Starships und weiße Hasen sprechen, also über die jüngsten Raumfahrtmissionen privater Unternehmen. Und als erstes eine eher allgemeine und wahrscheinlich recht große Frage dazu. Für die Öffentlichkeit ist es oft erstaunlich, dass private Firmen in der Raumfahrt sichtbarer und auch aktiver scheinen als staatliche oder supranationale Agenturen. Wie ist Ihr Blick darauf und wie sollten Rollen und Verantwortlichkeiten hier verteilt sein?
Gut, also das ist tatsächlich eine große Frage, muss man schon sagen. Ich würde vielleicht von ganz vorne anfangen. Man muss sich überlegen, ganz am Anfang waren tatsächlich Nationen, die daran Interessen hatten, zu zeigen, dass sie in die Raumfahrt aktiv sein konnten, um halt ihre Souveränität zu zeigen, ja. Und zu dem Zeitpunkt hatte man eben keine Industrie, die wirklich Expertise hatte, Infrastruktur, Satelliten, Teleskope und so weiter und so fort aufzubauen. Das heißt, auch die Rolle der Agenturen war die des Aufbaus der Industrie. Ja? Und deshalb hat sich das gewisserweise auch ergeben, dass Agenturen eine starke Rolle hatten. Natürlich mit dem Zeit vergeht, die Kompetenzen erweitern sich im Industriebereich und anderswo, auch in der Wissenschaft, in Universitäten und in Forschungszentren. Und natürlich gewinnen diese andere Akteure auch an Unabhängigkeit. Und mit Unabhängigkeit will man natürlich auch andere Sachen machen, die dann auch Profit machen. Insofern, so ist das auch ein bisschen entstanden, dass natürlich heute viel mehr Akteure sind. Ich glaube, es ist ein natürlicher Prozess. Jetzt kann man aber auch sagen, weshalb hat sich das ergeben? Man denkt häufig, wenn man an Raumfahrt denkt, sieht man halt oh, die Sterne und Kosmos, Universum. Aber es gibt dann halt Anwendungen, die unserem Leben halt einfacher machen oder besser machen oder wo wir halt große Probleme der heutigen Gesellschaft eine Antwort geben können. Klimawandel ist ein Stichpunkt, aber es gibt auch Connectivity, halt, wo man halt unterschiedliche Punkte der Erde erreichen kann mit Satelliten, die man sonst nicht erreichen könnte. Ja, und diese ganzen Sachen sind von wirtschaftliches, Umsetzungsmöglichkeit und sind mit der Wirtschaft verbunden. Das heißt, es ist quasi normal, dass sich da Industrie entwickelt und dass sie dann halt eigene Ambitionen verfolgen. Diese Ambitionen sind immer für die Kunden und die Kunden sind dann ist die Gesellschaft. Insofern, soweit für mich alles gut. Eigentlich müsste sich die Raumfahrt viel, viel stärker integrieren in dem, was wir im Alltag erleben. Schon tut sie das, aber wir können das viel mehr machen, ja, durch Erdbeobachtungsservices, durch Telekommunikation, Navigation und vieles mehr. Insofern, erstmal sehe ich das nicht als problematisch. Natürlich gibt es dann auch Überlegungen, dass man Sachen regulieren muss. Natürlich, dass es nicht so ein Wildwest ist, da bin ich vollkommen einverstanden. Aber man auch da muss man aufpassen, dass man nicht zu stark reguliert. Weil manchmal agiert man aus Angst. Und ich sage immer, die Angst ist der schlechteste Berater überhaupt. Insofern, regulieren ist gut, überregulieren ist schlecht.
Wenn man sagt, dass quasi der Umsatz steigt, und Sie sagen, regulierend eingreifen, ist es dann auch eine Möglichkeit, regulierend einzugreifen, tatsächlich durch Kooperationen und durch Aufträge, die man vergibt als staatliche Organisation oder als Agentur? Und wird es die Zukunft sein, dass es quasi private Unternehmungen gibt, die Ressourcen aus dem Weltraum zur Verfügung stellt für Forschungen, die dann von Agenturen durchgeführt werden, und dass es quasi so ein Zusammenspiel und ein Regulativ auch in einer gewissen Weise gibt?
Durch Projektvergabe kann man regulieren, das ist ja klar. Man kann die Sachen in eine Richtung lenken oder in eine andere. Vielleicht noch ein Beispiel, wo halt zum Beispiel Forschung in Mikrogravität, also da gibt es Experimente, die auf die internationale Raumstation durchgeführt werden für zum Beispiel Medikamente. Und die sind halt zum Beispiel auch komplett privatwirtschaftlich. Aber ist klar, natürlich kann man durch Projekte Sachen regulieren. Man kann aber auch durch Projekte, glaube ich, auch zeigen, dass man glaubt an einen wirtschaftlichen Wachstum, sozusagen eine Branche, weil man dann halt versucht, Privatinvestoren dann reinzuziehen halt. Und in Europa haben wir ein bisschen das Problem momentan, dass, wenn wir uns zum Beispiel mit Amerika vergleichen, nicht genug Privatinvestments in die Raumfahrt reinfließen, an anderen Bereichen auch, weil eben die Angst ist, dass die Märkte sich nicht entwickeln werden. Und da kann man auch in der Hinsicht eingreifen als Public Sector sozusagen. Bin mir nicht so sicher, ob ich auf Ihre Frage komplett eingegangen bin.
Das war genau das, was ich meinte. Es geht dann sehr viel um Investitionen natürlich auch, weil es eine teure Branche ist.
Es wirkt so, aber manche Sachen sind gar nicht so teuer. Man hört, das ist halt ein sehr deutsches Ding, muss ich sagen, dass man die Raumfahrt immer als sehr teuer bezeichnet. Mhm. Ich weiß nicht. Man müsste halt vergleichen.
Ich habe die Umsätze gelesen und es schien ja im Billionenbereich eine Umsatzsteigerung, die für die nächsten Jahre, glaube ich.
Wissen Sie, wie viel Sie für die Raumfahrt also ausgeben in einem Jahr, Sie als Mensch? 8 Euro.
Das ist nicht viel.
Das ist nicht viel.
Die Superrakete Starship ist 4 Minuten nach dem Start ins Trudeln geraten und explodiert oder zur Explosion gebracht worden, ist wahrscheinlich richtiger. Solche Explosionen oder auch mehrfach verschobene Starts, ist das ein Problem oder ist das eigentlich ein bewusst forcierter Vorgang, insofern als dass man durch Trial and Error einfach gucken möchte oder erst dann tatsächlich Gewissheit hat, dass so eine Riesenrakete wie dieser jetzt dann auch funktioniert? Oder ist es auch etwas, was man Investorinnen oder potenziellen Investorinnen als privates Unternehmen zeigen möchte?
Ich glaube, es gibt 2 Dimensionen. Ich gehe erstmal auf das Trial and Error ein. Und zwar, ich finde die Philosophie sehr gut. Ich muss sagen, ich habe lange Jahre beim DLR gearbeitet und als Forscherin. Und ich muss sagen, ich habe mehr von den Sachen gelernt, die ein bisschen schief gegangen sind, also anders gelaufen sind, als ich erwartet habe, als von den Sachen, wo alles glatt gelaufen ist. Deswegen diese Philosophie, dass alles sofort klappen muss, also dass Failure nicht Teil vom Erfolg sein kann, finde ich schade. Und wir haben das im europäischen kulturellen Raum nicht so richtig ausgeprägt. Deswegen das, was wir auch im USA sehen, ist eher halt genau diese Kultur, die uns durchaus gut tun könnte. Natürlich mit den Investoren auch Fortschritt zu zeigen, ist wichtig. Natürlich, wenn etwas schief geht, finden sie es bestimmt nicht so gut. Aber wenn was schief geht und dann man daraus lernt natürlich und der nächste Schritt besser ist, dann glaube ich schon, dass die Investoren das gut finden. Man kann auch jetzt beim Thema Elon Musk und SpaceX zu bleiben, als er halt die Falcon 9 angefangen hat, eine Sache, die ich immer gut fand, also ich war auch in Kalifornien und habe halt die Production Facilities mir angeschaut. Er hat in jeden Staat eine kleine Modifikation eingebracht. Das heißt, jede Rakete war nicht identisch zu der vorigen Rakete. Und dadurch konnte er immer ja schrittweise die Raketen anpassen und gucken, was kann ich modifizieren, was funktioniert gut und was funktioniert nicht gut. In Europa, diese Philosophie war total verpönt. Also die Ariane waren mehr oder weniger identisch oder sind. Und das hilft uns überhaupt nicht. Das hindert uns, finde ich.
Das ist ja so ein bisschen auch die Startup-Mentalität, kann man sagen, dass man Dinge eben versucht, bis sie funktionieren.
Ist aber auch die Forschungsmentalität, nicht? Mhm. Genau.
Genau, das wäre auch jetzt der Switch quasi gewesen, wo sie da die Rolle von Universitäten eben sehen, dass man, wie wir es ja an der TUM auch versuchen und tun, Innovationen stark fördert und versucht, einen möglichst schnellen Technologietransfer und einen reibungslos funktionierenden Technologietransfer zu gewährleisten und eben Forschenden dann auch die Möglichkeit zu geben, zu gründen und mit ihren Ideen einen Beitrag zu leisten. Ist das der Weg, den wir noch stärker forcieren müssen in den nächsten Jahren?
Ich habe mich tatsächlich diese Frage auch gestellt, auch für mich. Ich habe mich gefragt, okay, ich arbeite jetzt zum Beispiel an Wasserelektrolyseantrieben und das ist eine Technologie, die wir heute brauchen könnten. Aber ich habe mich gefragt, wieso arbeite ich nicht an Warp-Antriebe? Das wäre ja auch nicht schlecht, ne? Das könnte uns auch helfen. Ich glaube, die Universität muss beiden Dimensionen halten, auf jeden Fall. Die langfristige Forschung für neue Ideen, wo man große Breakthroughs erreichen kann durch wirklich neue Ideen, die nicht direkt in den Markt. Also für mich Innovation heißt wirklich sofort dann was auf den Markt zu bringen. Aber ich glaube schon, dass man auch durchaus den Aspekt, also die Dimension Innovation stärken kann. Ich glaube schon, dass es halt wichtig ist und sowohl der Universität gut tun kann, als auch das Ökosystem, was sich um eine Universität herum entwickeln kann.
Ja, sehr schön.
Dankeschön.
Der junge Blick.
Seit 2019 gibt es die Asian European Society München. Gegründet von Studierenden der TUM will die Gesellschaft eine Plattform sein für Menschen, die sich für die Beziehungen zwischen Europa und Asien interessieren. Vor allem aber will sie Studierende zusammenbringen, egal ob sie aus Europa stammen oder aus Asien. Merle Neumann und Simon Gruber gehören dem Vorstand der Asian European Society an. Ich freue mich, mit den beiden heute hier über die Initiative zu sprechen. Hallo.
Hallo.
Hallo, wir freuen uns auch sehr, dass wir hier sind.
Merle, lass uns doch mit dir anfangen. Was fasziniert dich denn eigentlich an dem Zusammenspiel zwischen Asien und Europa?
Also, zunächst mal ist es so, dass Asien im globalen Kontext an immer mehr Bedeutung gewinnt. Wir tauschen uns sehr viel mit Asien aus und trotzdem wissen wir eigentlich gar nicht so viel über Asien. Als Beispiel in der Schule, wo wir alle unsere Bildung, unseren Bildungsweg beginnen, da haben wir in Geschichte, die Geschichte Deutschlands natürlich, teilweise die Geschichte Europas, die Geschichte Amerikas, aber überhaupt nicht die Geschichte Asiens. Zumindest was mich betrifft. Ich habe nichts über China gelernt, nichts über Indien oder nur, wenn es mit Großbritannien irgendwie in Verbindung war. In diesem Punkt bin ich eigentlich total ungebildet gewesen und auch was die Sprache anging, habe ich eigentlich keine Ahnung gehabt.
Ja, du hast es angesprochen, ist natürlich eine große Landmasse. Es ist nicht nur ein, zwei Ländern, sondern ganz viele. Simon, wie ist es bei dir? Wie bist du zur Asian European Society an der TUM gekommen?
Ich interessiere mich sehr für internationale Beziehungen, habe auch zum Beispiel in meinem Bachelor damals in Politik gemacht. Und als ich für meinen Master nach München gekommen bin, habe ich dann praktisch mal durchgecheckt an der Universität, was gibt's hier für Studentengruppen? Und dann ist mir das gleich ins Auge gesprungen, weil ich halt auch vor allem an der asiatischen Kultur sehr interessiert bin, später vielleicht auch mal in China arbeiten möchte. Deswegen ist es auch vor allem für mich eine super Plattform, um mich auszutauschen und mit anderen Leuten dazu zu lernen.
Der Anspruch der Asian European Society, zumindest der selbst formulierte, ist, eine interkulturelle Brücke zwischen Asien und Europa zu bauen. Wie geht ihr das denn an, Merle? Also wie sehen die Aktivitäten aus, die ihr als Gesellschaft organisiert?
Also zunächst mal haben wir wirklich Studierende unterschiedlichster Nationalitäten und Kulturen. Und zwar nicht nur Studierende aus Asien. Also wir haben natürlich Leute aus China, wir haben Leute aus Japan, wir haben Leute aus Indien und noch viele mehr. Sondern wir haben auch Leute aus Italien, der Türkei und Spanien und natürlich Deutschland. Und so entsteht ja überhaupt erstmal schon ein Austausch zwischen den Studierenden der unterschiedlichen Kulturen. Was die Working Groups betrifft, haben wir zum Beispiel die Corporate Workshops. Das bedeutet, dass wir mit bestimmten Unternehmen Workshops organisieren, die einen Asienbezug haben, aber natürlich auch diesen Wirtschaftsbezug. Dann haben wir die Speaker Series. Das bedeutet, dass wir Akademiker, Politiker einladen, damit sie uns eben zu einem bestimmten Thema einen Vortrag halten. Also das sind so verschiedene Kanäle, über die wir versuchen, die Interessensgebiete der Studierenden abzudecken, die sich mit Asien und Europa beschäftigen wollen.
An der TU studieren ja eine Menge Menschen aus Asien, sei es aus China, sei es aus Indien, sei es aus Singapur. Wollt ihr auch für Menschen, die weit von ihrer Heimat entfernt sind, eine Anlaufstelle sein, Simon?
Genau, das ist auch unser Ziel. Also neben dem interkulturellen Austausch ist ein Ziel von unserem gemeinnützigen Verein auch, das Studentenleben in München einfach zu bereichern. Wir sind ja auch in erster Linie praktisch eine Hochschulgruppe, die sich aus Studenten zusammensetzt. Und deswegen möchten wir auch, dass unsere Organisation das Leben an der Uni einfach ein Stück weit besser macht. Und natürlich auch für ausländische Studierende, die nach Deutschland kommen, bieten wir dann zum Beispiel an, dass wir ihnen Restaurantvorschläge geben. Wir sind gerade dabei, so einen kleinen Starter-Guide für ausländische Studierende zusammenzustellen, damit die sich schnell in München zurechtfinden, wissen, wo es was zu tun gibt, wo man in der Freizeit hingehen kann. Da legen wir natürlich auch Wert drauf, dass sich jeder hier zu Hause fühlen kann.
Zu den kulturellen Unterschieden gehört ja unter anderem auch die Sprache, die natürlich sehr unterschiedlich ist zwischen Asien und Europa. Simon, gibt es die eine Amtssprache, wenn ihr euch zu euren Events trifft?
Ja, also unsere Amtssprache ist dann natürlich Englisch. Das kann irgendwie am Ende jeder. Aber natürlich haben wir immer verschiedene Kleingruppen, die dann sehr gerne auch mal in andere Sprachen abspringen. Also manchmal sitzen vielleicht nur zufällig ein paar Deutsche zusammen. Manchmal sitzen aber dann auf einmal kleine Gruppen zusammen mit Leuten aus den verschiedensten Ländern, die dann auf einmal nur auf Japanisch oder auf Chinesisch sprechen, um gegenseitig miteinander zu üben. Und wir haben auch manchmal kleine Sprachworkshops in verschiedenen Sprachen, wo sich Leute gegenseitig was beibringen.
Gibt es denn eigentlich bestimmte Studiengänge, die besonders hervorstechen unter euren Mitgliedern und prominent vertreten sind? Oder geht es wirklich quer durch den Garten, Merle?
Also ich glaube, die meisten, die bei uns Mitglieder sind oder zumindest ein großer Teil, studiert tatsächlich Management and Technology. Ich weiß auch gar nicht, wie das eigentlich kommt, aber BWL in dem Sinne ist durchaus viel vertreten, aber genauso vertreten sind zum Beispiel diese Studiengänge wie Japanologie oder Sinologie, weil das natürlich Studiengänge sind, wo Menschen studieren, die sich explizit mit einem asiatischen Raum beschäftigen. Das liegt also dann nahe. Aber es sind längst nicht alle Studiengänge, die vertreten sind. Also spontan fällt mir zum Beispiel ein, wir haben Leute, die Kommunikationswissenschaft studieren. Wir haben auch eine, die Theaterwissenschaft studiert. Also sozusagen aus einem nicht sehr mit der Sinologie oder der BWL verwandten Bereich. Und trotzdem besteht da eben ein persönliches Interesse.
Simon, Merle, dann bedanke ich mich vielmals für das Gespräch.
Dankeschön, danke, dass wir hier sein durften.
Ja, es war sehr schön, dankeschön.
Hidden Champion.
Es ist eine der großartigsten Traditionen des studentischen Lebens in München. Das traditionelle Drachenbootrennen Master of the Olympic Lake zwischen der TU und der Nachbarsuni der Ludwigs-Maximilians-Universität. Neben dem sportlichen Wettkampf um die schnellste Zeit geht es aber vor allem auch um den gemeinsamen Spaß und ein originelles Auftreten. Der Postdoc Henrik Eickhoff und der Promotionsstudent Luis Schnürer waren beim Drachenboot-Team des Zentrums Baustoffe und Materialprüfung mit dabei. In diesem Sommer hat zwar ein Boot der LMU den Titel geholt, doch das Team um Henrik Eickhoff und Luis Schnürer fasst jetzt schon das Rennen 2024 ins Auge. Mein Kollege Fabian Dilger hat mit den beiden bereits vor dem diesjährigen Wettkampf über ihre Vorbereitung und das passende Kostüm gesprochen.
Herr Schnürer, guten Tag.
Hallo, servus und ich freue mich, dabei zu sein.
Hallo Herr Eickhoff, danke fürs Gespräch.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Herr Eickhoff, wenn man sich die Videos anschaut, dann ist das nicht nur ein Gaudi-Rennen, sondern die Boote haben eine ganz ordentliche Geschwindigkeit. Braucht man denn für das Drachenbootrennen sportliche Vorerfahrung oder reicht der gute Wille aus?
Im Wesentlichen braucht man keine Vorerfahrung. Es kann jeder mitmachen, der möchte. Wir hatten auch keine Vorerfahrung, als wir das erste Mal dabei waren. Etwas Vorerfahrung und Ehrgeiz schadet natürlich nicht, wenn man wirklich die Ambitionen hat, ins Halbfinale oder ins Finale zu kommen, weil da sind dann auch schon wirklich gute Teams dabei, wie Sie schon sagten. Für uns war es eher eine Spaßaktion und wir konnten auch in der Vorrunde gut abschneiden, aber es hat fürs, ich glaube, Viertelfinale war es nicht gereicht.
Die Strecke beim Drachenbootrennen, die geht durch den ganzen Olympiasee. Man braucht so 1,5 bis 2 Minuten. Wie lang sind diese 1,5 bis 2 Minuten? Ab wann brennen die Muskeln?
Die Muskeln fangen recht schnell an zu brennen, wobei gar nicht so sehr. Es ist tatsächlich eher, also bei mir war es eher der Magen, der sich als erstes gemeldet hat, dass der gemerkt hat, ja, es ist jetzt etwas viel. Es kommt einem gar nicht so lang vor wie 1, 2 Minuten, sondern es geht wirklich schnell vorbei, aber die Zeit ist intensiv.
Herr Schnürer, so ein Boot, das hat eine relativ große Besetzung. Können Sie uns einmal erklären, wer da genau was macht?
Also so wie ich das Ganze mitgekriegt habe, also besteht so ein Boot aus 17 Leuten, 8 Paddler pro Seite und dann ein Trommler. Ich sehe mich da eher als den Paddler, irgendwie stumpfe Kraft und der Wille einfach da was zu machen. Mein schlechtes Taktgefühl untersagt es mir da auch vorne an der Trommel zu sein.
Beim Drachenbootrennen, da geht's auch so ein bisschen um den freundschaftlichen Wettbewerb zwischen TUM und LMU. Welche Rolle spielt denn, dass man für die TUM hier Ruhm und Ehre erpaddeln kann oder geht's dann doch eher um den Gemeinschaftsgedanken?
Also ich glaube, da muss man ganz klar unterscheiden. Also wir als Team, wir versuchen natürlich die TUM so exzellent wie möglich zu verkaufen und ja, gewisse Ambitionen werden sich da auch entwickeln, aber ich glaube, wir überlassen es dann eher den Profis von den Sportfakultäten, da die TUM möglichst gut zu vertreten und wir drücken denen da auch die Daumen, dass wir dann am Ende siegreich sein werden als TUM.
Herr Eickhoff, Sie sind der Erfahrenste im CBM-Boot. Sie waren schon 3-mal dabei. Können Sie denn die anderen da gut drauf vorbereiten?
Ich hoffe, dass ich die anderen gut drauf vorbereiten kann. Ja, wir werden auch ein Training machen, was auch vom Organisator angeboten wird. Ja, ich habe damals das erste Mal Kontakt gehabt, als ich noch promoviert habe in der Chemie. Haben damals ein Team aus den Promotionsstudenten zusammengestellt und waren dann eben 3-mal beim Rennen dabei. Dann hatte ich eine Pause, nachdem ich mit der Promotion fertig geworden bin und bin jetzt eben am CBM. Wir haben hier jetzt ein neues Team zusammengestellt oder ein Team zusammengestellt aus Studenten, Promotionsstudenten, Postdocs wie mir, technischen Angestellten. Ja, und ich habe das Gefühl, die Kollegen haben auch alle Lust drauf und wird wahrscheinlich ein schönes Event.
Schottenröcke, italienische Gondoliere oder sogar antike Griechen. Beim Drachenbootrennen wird's bunt ausgefallen und es wird sich verkleidet. Denn die 3 originellsten Mannschaften, die werden auch prämiert. Herr Schnürer, was haben Sie sich denn überlegt dieses Jahr? Wie aufwendig sind die Verkleidungen?
Dadurch, dass wir hier schon alles haben, weil wir viel mit Beton und auch Zement zu tun haben, kommen wir als Bauarbeiter mit Helmen und Warnwesten, um dann eben quasi auch mal den anderen Leuten zu zeigen, hier in Pasing, hier gibt's noch was. Vielleicht sind wir nicht die originellsten von allen, aber auf jeden Fall die authentischsten, würde ich sagen.
Herr Eickhoff, Herr Schnürer, vielen Dank fürs Gespräch und dann viel Erfolg beim Drachenbootrennen.
Danke auch. Ihnen auch noch einen guten Abend.
Vielen, vielen Dank und Dank für Ihre Zeit.
5 Tipps.
Die TU ist eine der größten Universitäten Deutschlands. In den bewerberstarken Studiengängen beginnen oft über 500 Erstsemester gleichzeitig ihr Studium. Da kann es manchmal schwierig sein, den Überblick über Termine, Räume oder Ansprechpartner zu behalten. Mein Kollege Fabian Dilger hat deswegen mit Emma Jung von der Fachschaft Maschinenbau gesprochen. Sie gibt 5 Ratschläge, wie man sich in diesen großen Studiengängen zurechtfinden kann.
Hallo Frau Jung, danke fürs Gespräch.
Hallo, guten Tag. Ich freue mich sehr, heute ein paar Tipps für den Studienbeginn teilen zu dürfen.
Frau Jung, wie haben Sie sich denn an Ihrem ersten Tag als Erstsemester gefühlt in einem großen Studiengang?
Der erste Tag war schon sehr verrückt. Es war auch gerade noch in Corona-Zeiten. Es war erlaubt, dass wir uns zu 5 treffen. Also kannte man so ein paar Leute kleiner und dann hatten wir die ersten Veranstaltungen teilweise sogar in Präsenz. Aber man durfte nur so 1,5 Meter Abstand halten, alle mit Maske. Und es war einfach total verrückt, aber es hat sich auch total schön angefühlt.
Ein ungewöhnlicher Studienstart. Jetzt kommen wir doch zu den Tipps, die Sie für die Erstsemester haben.
Also mein Tipp Nummer 1, wichtige Daten, Termine, die man wirklich nicht verschlafen sollte. Das ist einmal die Einführungswoche, die ist meistens eine Woche vor der Vorlesungszeitbeginn. Da gibt's einfach super viele tolle Angebote, um an der Uni anzukommen, um in der Stadt anzukommen, um erst Kommilitonen oder auch andere Studierende kennenzulernen. Dann, ganz wichtig, die erste Vorlesung jedes Faches mitnehmen. Da kriegt man Informationen wie den voraussichtlichen Prüfungstermin, aber auch, was die verschiedenen Angebote im Fach sind. Gibt es eine Übung? Wie viele Übungen gibt es? Wann finden die statt? Und die Prüfungsanmeldephase nicht verpassen. Das ist meistens ein Zeitraum, der geht bis Mitte Januar. Und da einfach direkt am Anfang sich das einmal gut fett in den Kalender eintragen. Man kriegt da auch noch jede Menge Erinnerungen, also keine Sorge. Wird man auch als Erste schon noch mit an die Hand genommen. Aber sicher ist sicher, einmal groß fett in den Kalender eintragen. Mein zweiter Tipp ist, informier dich im Vorhinein über den Campus und das Gebäude, in dem du deine Veranstaltungen hast oder deine ersten Veranstaltungen hast. An der TUM kann das am Stammgelände sein, in der Innenstadt, aber auch in Garching. Und bevor du einfach im falschen Ort bist, vorher einmal das Gebäude anschauen. Und du wirst wahrscheinlich auch in der ersten Woche sehr viel herumirren, aber du kannst dir dann ein bisschen was an dem Herumirren sparen. Jeder saß schon mal im falschen Hörsaal, das ist auch ganz normal. Aber es ist auf jeden Fall gut, wenn du im richtigen Gebäude im falschen Hörsaal sitzt und auch nicht in der Prüfung vielleicht, obwohl das auch häufig genug vorkommt. Also da gar keine Scham, das passiert wirklich jedem mal.
Wie ist es denn, wenn ich wirklich gar nicht mehr weiter weiß, wenn ich das Gefühl habe, das wird mir jetzt hier alles zu viel?
Ja, das ist tatsächlich auch mein Tipp Nummer 3. Alle anderen haben genauso wenig Ahnung wie du. Es ist gar nicht schlimm, wenn du am Anfang erstmal überfordert bist oder verwirrt. Die anderen haben auch nicht unbedingt mehr Durchblick oder jeder hat an anderen Stellen Fragezeichen im Kopf. Hab keine Angst vor, in Anführungsstrichen, dummen Fragen. Der Studienstart ist sehr verwirrend. Und wenn du Fragen zu studienbezogenen Themen hast oder einfach auch Rat brauchst, wo du dich hinwenden kannst bei Fragen, also du hast ein Problem und weißt gar nicht, wen du ansprechen solltest, komm immer gern bei der Fachschaft vorbei. Da gibt's jede Menge studienerfahrene Leute, die dir da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die Fachschaft ist eine tolle Ressource, nutz die gerne. Du musst nicht Mitglied sein, um davon zu profitieren. Oh. Mein 4. Tipp ist, behalte das Ziel im Auge. Das Ziel ist, dein Studium abzuschließen und nimm dir die Zeit, wichtige Inhalte und Themen dir auch ausführlich anzuschauen, wo du Schwächen bemerkst. Such dir Lerngruppen. Die Prüfungen sind sehr umfangreich und die erste Prüfungsphase fühlt sich auch nach sehr viel an, weil man einfach daran noch nicht gewöhnt ist. Aber schließ dich mit anderen zusammen. Deine Leidensgenossinnen und Leidensgenossen werden dich das zusammen durchhalten lassen. Es haben schon so viele vor dir geschafft, es werden noch viele nach dir schaffen. Und mein 5. Tipp, mit dem Studium beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Zu Hause ausziehen, auf eigenen Beinen stehen, das ganze Studium managen, das kann sehr viel sein. Es passieren viele Neuerungen und man kann sich schnell allein und überfordert fühlen. Ein Studium wie das Maschinenbaustudium oder viele andere an der TUM sind wirklich kein Zuckerschlecken, vor allem mit den GOPs am Anfang. Wenn du merkst, dass der Druck zu viel wird, die Ansprüche sind zu hoch, du hast Angst vor Prüfungen, du kommst nicht ins Lernen und du brauchst einfach Hilfe. Es gibt kein Problem, das zu banal ist. Und es gibt jede Menge Anlaufstellen hier in München, teilweise von der TUM, teilweise allgemein für alle Studierenden, beispielsweise das Studentenwerk, aber auch ProLehre an der TUM oder TUM for Mind. Trau dich, such dir Hilfe, wenn du sie brauchst. Die sind genau dafür da und es geht wirklich vielen anderen genau wie dir.
Frau Jung, vielen Dank für die Tipps zum Studienbeginn und wie man durch den gut durchkommt.
Gerne. Ich hoffe, dass ich den zukünftigen Erstis ein bisschen weiterhelfen kann.
Das war's für diese Folge von We Are TUM. Auch in der nächsten Folge sprechen wir wieder über Spitzenforschung, das Studienleben und all die Menschen, die die TU zu dem einzigartigen Ort machen, der sie ist. Das war We Are TUM. Diese Folge wurde produziert von Fabian Dilger, Clarissa Ruge, Andreas Schmidt, der ProLehre Medienproduktion und von mir, Matthias Kirsch. Das Sounddesign und die Postproduktion gestaltet Marco Meister von Edition Meister aus Berlin. Bis zur nächsten Folge. Kommen Sie mit uns und entdecken Sie die großen und die kleinen Geheimnisse der TU München.
We are TUM.